So, meine Damen und Herren, wollen wir in die zweite Runde eintreten. Ich möchte zwei Schwerpunkte während dieser anderthalb Stunden setzen. Einmal jetzt konkret auf die Neuordnung Europas eingehen, wie sie auf dem Wiener Kongress beschlossen wurde. Und zweitens mich dann der Gestaltung Mitteleuropas, das heißt also der Schaffung des Deutschen Bundes, zuwenden. Ich darf vielleicht noch vorher eine Bemerkung machen, die um gewisse Missverständlichkeiten auszuschalten. Was Sie hier jetzt auf dem Bild sehen, das ist die Schlussakte des Wiener Kongresses. Das ist eben das Vertragswerk, wie es im Juni 1815, das ist ja der Endpunkt des Wiener Kongresses, man musste dann praktisch eben auch zum Schluss kommen, weil Napoleon ja, das wissen Sie, Elba verlassen hatte und sich wieder in Paris etablierte und man jetzt erneut eben gegen ihn zu Kriege, zu Felde ziehen musste und dann Mitte Juni, also ungefähr 14 Tage, der 10 Tage am 18. Juni, ist die Schlacht bei Waterloo gewesen, praktisch dann nach dem Abschluss des Wiener Kongresses, oder sagen wir mal so, der Abschluss des Wiener Kongresses musste dann ziemlich schnell durchgeführt werden, damit man sich erneut eben gegen Napoleon wenden konnte und dann die Niederlage Napoleons in Waterloo ist ja dann auch das Ende der napoleonischen Herrschaft gewesen. Sie wissen ja, dass er dann nach St. Helena verbannt wurde. Es gibt da auch verschiedene Theorien. Er hat dann ja bis in die 20er Jahre dort auf St. Helena verbracht. Es gibt die Theorie, dass man dann seinem Leben auch ein gewisses Ende gesetzt hat, dass er vergiftet sein soll. Das ist alles nicht ganz so eindeutig bewiesen. Ist vielleicht in unserem Zusammenhang dann auch nicht so wichtig. Aber das Enddokument des Wiener Kongresses ist besagte Schlussakte vom 6. Juni 1815. Es gibt dann aber noch eine Wiener Schlussakte. Die muss man unterscheiden von der Schlussakte des Wiener Kongresses. Die Wiener Schlussakte stammt aus dem Jahre 1820 und regelt vor allem dann Fragen, die den Deutschen Bund betrafen. Also wird manchmal so ein bisschen durcheinander gebracht, Schlussakte und Wiener Schlussakte. Das vielleicht nur nochmal zur Sicherstellung der ganzen Angelegenheit. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt kurz der territorialen Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress zuwenden. Ich hatte bereits schon darauf hingedeutet, es gibt vor allem zwei Grundgedanken, die diese territoriale Neuordnung bestimmten. Einmal versucht man eine staatliche Restauration, wobei natürlich eben nicht, auch was die territoriale Gestaltung betrifft, hundertprozentig die Zeit vor 1789 wiederhergestellt wird. In Deutschland schon gar nicht, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Das zweite ist der Versuch, eben Staaten zu restaurieren und gleichzeitig damit das Prinzip des Gleichgewichtes der Mächte zu berücksichtigen. Bei diesen beiden Gesichtspunkten vollzieht sich also die Neugestaltung der europäischen Staaten nach 1815, wie sie dann auf dem Wiener Kongress beschlossen worden war. Wenn Sie auf den linken Teil dieser Karte schauen, dann haben wir es in erster Linie mit Frankreich zu tun. Man hat eigentlich zwei wichtige Friedensverträge hinsichtlich Frankreichs geschlossen. Das ist der sogenannte Erste Pariser Frieden vom Mai 1814, in dem Frankreich in den Grenzen, also noch vor dem Wiener Kongress, in den Grenzen von 1792, also vor den Revolutionskriegen, wieder festgelegt worden ist oder wieder begrenzt worden ist. Dann nach Waterloo im Juni 1815, wie ich bereits gesagt hatte, hat man dann ein halbes Jahr später im November 1815 den Zweiten Pariser Frieden mit Frankreich geschlossen. Jetzt, wie gesagt, eben schon mit der Restaurationsregierung unter Ludwig dem 18. in Frankreich. Frankreich ist eigentlich, obwohl es ja der Turbator, also der große Verwirrer, könnte man beinahe sagen, der Zeit vor dem Wiener Kongress gewesen ist, glimpflich davongekommen. Im Wesentlichen wird eben das Frankreich doch in den Grenzen von 1792 wiederhergestellt, auch im zweiten Pariser Frieden. Es werden nur eigentlich geringe territoriale Abschreibungen vorgenommen, zum Beispiel Teile des heutigen Saarlandes, die Stadt Saarbrücken, fiel damals im November 1815 an Preußen. Landau, in der Pfalz gelegen, einer der Brückenköpfe Frankreichs rechtsrheinisch, ist an Bayern gekommen und es musste vor allem im Süden Teile Savoyens abgeben, die an Sardinien fielen, an das Königreich Sardinien, das ist das spätere Piemont. Das wird also in der Geschichte unterschiedlich bezeichnet, Königreich Piemont, Königreich Savoyen, Sardinien, das Gebiet um Turin herum, das dann vor allem im 19. Jahrhundert in der italienischen Geschichte eine ganz entscheidende Rolle spielt, insofern als ja von Turin aus der Einigungsprozess Italiens vorangetrieben wird. Man hat den damaligen entscheidenden Ministerpräsidenten, Politiker, so um 1850, 1860, Savoyens, Sardiniens, Piemonts, wie Sie es bezeichnen wollen, Cavour, gerne als den italienischen Bismarck bezeichnet. Wegen meiner Zuneigung zu Italien darf ich, glaube ich, dann doch gerechtfertigterweise sagen, ohne chauvinistisch zu gelten, vielleicht ist Bismarck dann vielleicht noch ein Tick bedeutender als Cavour. Ich hoffe, falls wir italienische Freundinnen oder Freunde unter uns haben, dass Sie mir das nicht so ganz übel nehmen. Aber wie dem auch immer sei, in unserem Zusammenhang ist wichtig, dass Frankreich eigentlich dann doch gut aus diesen Verhandlungen herausgekommen ist. Aber da sehen Sie jetzt, wie das Prinzip eben auch der Kontrolle und des Gleichgewichtes eine wichtige Rolle spielt. Es wird von einem Kranz mittlerer Staaten umgeben, die Frankreich kontrollieren sollen und eben eine Expansion Frankreichs, wenn es irgendwie geht, verhindern sollen. Einmal, ich hoffe, das wird jetzt deutlich, wird also das Königreich der Vereinigten Niederlande geschaffen. Das ist dieses Gebilde hier oben. Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist das Gebiet der heutigen Benelux-Staaten, obwohl große Teile Luxemburgs damals nicht dazu gehörten. Im Wesentlichen würde man heute sagen, es ist eine Vereinigung der Niederlande, also Hollands, mit Belgien. Dieses Gebilde, das Vereinigte Königreich der Niederlande, hat allerdings nur bis 1830 Bestand gehabt. 1830, auch im Zusammenhang der Julirevolution, die von Frankreich wieder ausgeht, kommt es zu einer Aufteilung dieses Gebietes, und zwar trennt sich der südliche Teil, das heutige Belgien, von den Niederlanden. Es ist ein ganz, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es ist eine ganz interessante Kombination von Faktoren, die eben zur Unabhängigkeit Belgiens geführt haben. Und zwar ist es eine relativ friedliche Revolution gewesen, die durch eine Verbindung der katholischen Politiker, Belgien ist ja bis heute im Wesentlichen ein katholisches Land, der katholischen Politiker mit den liberalen Politikern geschah. Zwar Liberalen und Katholiken haben sich verbunden und gemeinsam die Unabhängigkeit Belgiens erstritten. Die Liberalen haben vor allem dann den doch autoritären Kurs in Den Haag kritisiert. Und die Katholiken glaubten eben, dass die protestantische, der protestantische Hof oder die protestantische Regierung in Den Haag eben die Kirchenfreiheit beeinträchtigte. Und so hat man sich zusammengeschlossen und hat dann eben die Unabhängigkeit von Den Haag erstritten. Und seit 1830, 31 gibt es dann eben den Staat Belgien, damals ein sehr fortschrittlicher Staat, was die Verfassung betraf. Und dann wissen Sie ja vielleicht auch in der Folgezeit, auch ein wirtschaftlich sehr prosperierender Staat, vor allem was die Wallonie betraf. Dann im 20. Jahrhundert hat sich das etwas geändert. Aber in unserem Zusammenhang ist wichtig, dass hier eben ein neuer Staat entsteht im Norden Frankreichs, um Frankreich vom Norden her zu kontrollieren. Im Osten Frankreichs werden eben auch Gebiete an einen Staat, einem Staat zugewiesen, um hier auch eben ein Gegengewicht zu Frankreich zu schaffen, und zwar das Rheinland und Westfalen. Sie sehen das hier, die grünen Gebiete. Das Rheinland und Westfalen werden preußisch. Sie wissen vielleicht, dass die Preußen schon in der frühen Neuzeit, also seit Beginn des 17. Jahrhunderts, Gebiete im nördlichen Rheingebiet hatten. Kleve zum Beispiel ist preußisch geworden, Anfang des 17. Jahrhunderts. Jetzt wird aber praktisch ganz Westfalen, also das, was wir heute auch unter Westfalen verstehen, und das Rheinland, also kann man vielleicht sagen, etwa die Bundesstaaten Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die werden Preußen zugewiesen, eben auch unter diesem Aspekt, dass eben Preußen jetzt von Westen her, beziehungsweise von Frankreich aus gesehen, von Osten her, dort Frankreich kontrollieren soll. Und, wie ich bereits gesagt habe, auch Sardinien wird vergrößert, Sardinien-Piemont wird vergrößert, insofern als Savoy an dieses Königreich, wir sehen das hier, an dieses Königreich, die Insel Sardinien gehört auch dazu, an dieses Königreich angegliedert werden. Für die deutsche Geschichte ist vor allem eben dann, ich werde gleich oder nachher nochmal darauf eingehen, die Erweiterung Preußens nach Westen hin von ungeheurer Bedeutung gewesen. Nicht nur für uns Hannoveraner, dadurch wird natürlich eben dann auch die Tendenz im preußischen Staat, diese beiden Kerngebiete, einmal im Osten, Brandenburg-Pommern, das östlich dort anschloss, und die Westgebiete zu verbinden. Und Sie sehen das hier in etwa, zwischen diesen grünen Gebieten liegt unser Königreich Hannover, das dann 50 Jahre später seine Eigenständigkeit aufgeben musste, nicht zuletzt um eben diese Verbindung zwischen den beiden Teilen Preußens zu bewerkstelligen. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf andere Staaten ein und ihre territorialen Gewinne bzw. Veränderungen. Großbritannien hat eigentlich, wenn Sie so wollen, territorial auf dem Wiener Kongress kaum etwas hinzubekommen, wenigstens nicht auf dem Festland. Großbritannien hat sich ja eben auch nicht unbedingt als eine kontinentale europäische Macht verstanden. Ist es ja auch geografisch, ne? Aber es hat natürlich im Zusammenhang seiner überseeischen Interesse und kolonialen Interesse einige Territorien gewonnen, wenn auch nicht ausgesprochen großer Art, aber strategisch wichtiger Art. Die Insel Malta fiel damals 1815 an Großbritannien. Ceylon wurde britisch und die Kapkolonie, bis dahin weitgehend eben von einer holländisch geprägten Bevölkerung, wenn man davon der schwarzen Bevölkerung absieht, farbigen Bevölkerung absieht, eben geprägt, also Kapstadt und Umgebung, ist damals großbritannisch geworden, und die Insel Helgoland. Na, wenn Sie so wollen, das ist das Einzige, was man in Europa erhalten hat. Helgoland ist dann ja eben bis zum Ende des 19. Jahrhunderts britisch geworden und dann gegen, wenn ich mich nicht irre, gegen Sansibar eingetauscht worden. Bitte? Gibraltar ist schon im 18. Jahrhundert britisch geworden. Schon, also wenn ich mich nicht irre, ist es, glaube ich, schon nach dem Spanischen Erbfolgekrieg britisch geworden. Also Anfang des 18. Jahrhunderts. Das heißt also eigentlich keine großen territorialen Gewinner, aber doch, sagt man, der eigentliche Gewinner dieser ganzen Konstruktion ist Großbritannien. Nämlich dadurch, dass man den Kontinent, also den europäischen Kontinent, dann doch so geschaffen hat, dass hier das Gleichgewicht wirklich verwirklicht worden ist und sich eben dann Großbritannien seinen kolonialen und überseeischen Interessen zuwenden konnte. Lange hat man um die Gestaltung Polens gerungen, wenn ich das so sagen darf. Polen war ja spätestens nach der dritten polnischen Teilung in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, während in Frankreich eben die Revolution sich vollzog, ist so im Windschatten der Französischen Revolution, könnte man beinahe sagen, Polen dann schließlich gänzlich aufgeteilt worden unter die Teilungsmächte Österreich, Russland und Preußen. An eine Wiederherstellung Polens, wie es einmal im 18. Jahrhundert existierte, hat man natürlich auch dem Wiener Kongress nicht gedacht. Ursprünglich wollte eben Russland in den Besitz Gesamtpolens, ursprünglichen Polens kommen. Da ist es allerdings natürlich eben auf den Widerstand der anderen beiden Teilungsmächte Preußens und Österreich gestoßen. Man hat eben dann das sogenannte Kongresspolen geschaffen. Das ist hier dieses orangefarbene Gebilde, das im Wesentlichen identisch war, dieses Gebilde, das im Wesentlichen identisch war mit dem Großherzogtum Warschau, das ja von Napoleon geschaffen worden ist und unter in Personalunion mit Sachsen stand. Dieses Kongresspolen war mit Russland, also mit der Hauptstadt Warschau, war mit Russland in Personalunion verbunden. Also der russische Zar war gleichzeitig, ich glaube, der Titel war dann auch König von Polen. Eigentlich sollten eben beide Staaten nebeneinander existieren, nur durch den Zar als Zar bzw. König verbunden. Allerdings haben dann die Russen in der Folgezeit sehr bewusst eine Russifizierungspolitik betrieben. Wir wollen da gar keine aktuellen Probleme da aufwerfen, aber es gibt schon eine gewisse Expansionspolitik in Russland, das steht ganz außer Zweifel. Und naja, was da so in den letzten Wochen abgelaufen ist, gerade mit der Krim, die können Sie verloren, die für die Ukraine, das ist eigentlich, ich möchte jetzt also da niemandem zu nahe treten, aber das ist auch schon in gewisser Hinsicht in der traditionell in der russischen Politik eben vorhanden gewesen. Also diese Russifizierungspolitik gegenüber Polen, obwohl das eigentlich nicht sein sollte. Polen sollte unabhängig, also das Kongress Polen sollte unabhängig sein, mit Russland nur in Personalunion verbunden. Die ist da durchgeführt worden und das führt dann eben auch dazu, dass die Polen beginnend 1830 schon eben doch sich gegen die zaristische Herrschaft aufgelehnt haben. Es kommt dann da eben auch dann zu den Aufständen und zur Revolution, die allerdings immer mit Brachialgewalt vom Zar niedergeworfen werden. Also Kongresspolen ist vielleicht eben der wichtigste territoriale Komplex, den man auf russischer Seite erhalten hat. Da vielleicht dann nochmal einen kurzen, das ist jetzt, nee, warte mal. Ja, einen kurzen Blick auf Italien werfen. Wenn man von einer Restauration alter Staaten sprechen kann, dann was auch den territorialen Umfang betraf, dann in erster Linie hinsichtlich Italiens. Wir werden gleich sehen, in Deutschland wird auch nicht restauriert, sondern die geistigen Staaten werden nicht wiederhergestellt. In Italien wird aber eben die territoriale Gestaltung wieder so hergestellt, die territorialen Gegebenheiten wieder so hergestellt, wie sie vor 1789 gewesen sind. Das ist, wenn man vielleicht von Piemont abschaut, aber wie gesagt, absieht, aber wie gesagt, eben Piemont hat ja eben von Frankreich Gebiete erhalten. Sonst wird Italien so wiederhergestellt, wie es auch im 18. Jahrhundert war. Das ist vor allem eben eine Absicht von Metternich gewesen. Ich muss da sogar eine gewisse Einschränkung machen. Unter österreichischem Einfluss hat es eine Veränderung gegeben. Aber alles, was Sie unter dem Königreich Lombardo-Venetien sehen, das ist so gewesen, wie es eben auch im 18. Jahrhundert vorhanden gewesen ist. Hier oben im Norden, da wird etwas Neues geschaffen, und zwar dieses besagte Königreich Lombardo-Venetien. Die Lombardei, das Gebiet um Mailand herum, das ist im 18. Jahrhundert schon österreichisch gewesen, habsburgisch gewesen, aber Venetien, das heißt also die Terra Firma, Venedig und die Terra Firma, das war ja bis 1797 ein eigenständiger Staat. Und Österreich und Napoleon, wie gesagt, eben hat diesen Staat aufgelöst. 1797 steht Napoleon, das ist eigentlich so ganz interessant, hier im Mestre heute, in diesem hässlichen Mestre, und schaut auf Venedig rüber. Und dann überlegt man sich, muss man Venedig zerstören? Und dann hat Napoleon gesagt, nein, Venedig kann man natürlich nicht zerstören, das geht einfach nicht. Das ist ja auch eine Quantité negligeable, das nehmen wir so unzerstört ein. Das ist dann auch der Fall gewesen. Dann auf dem Wiener Kongress wird aber aus Oberitalien eben ein Königreich geschaffen, das Bestandteil des Habsburgerreiches ist. Aber sonst wird praktisch hier der restliche Teil Italiens, der wird wieder so hergestellt, wie er vor Napoleon und vor der Französischen Revolution gewesen ist, mit dem Kirchenstaat in der Mitte, mit dem Königreich beider Sizilien, das anfangs sogar von einem Napoleiden, also von dem Schwager Napoleons, weiter regiert wurde, Murat, der hat den Wiener Kongress überlebt, aber später wurde er dort abgesetzt und erschossen, weil er dann auch sich eigentlich nicht der Staatsordnung, wie sie auf dem Wiener Kongress festgelegt worden ist, unterwerfen wollte. Aber wie gesagt, das ist einer der wenigen Günstlinge Napoleons, die außerhalb Deutschlands dort überlebt haben. Aber sonst wird eben alles wieder so hergestellt. Das Großherzogtum Toskana, das zusammen eben mit Modena eine österreichische Sekundogenitur ist. Das heißt also, habsburgische Prinzen regieren in Modena und im Großherzogtum Toskana. Parma, das sehen Sie auch hier, wird eben bis zu ihrem Tode der zweiten Frau Napoleons übertragen, Marie Luise. Maria Luise hat also ihren Ehemann nicht ins Exil begleitet, Klammer auf, Freund hat von mir mal gesagt, so sind die Frauen, Klammer zu, ich habe das dementiert, sofort widersprochen. Also die konnte da auch St. Helena nichts anfangen. Und sie ist dann also entschädigt worden mit dem Herzogtum Parma. Nach ihrem Tod ist das dann an eine bourbonische Linie gefallen. Und es gibt noch eine Reihe von Kleinstaaten, die dort auch wieder hergestellt worden ist. Wir haben, wie gleich deutlich wird, eine ähnliche Entwicklung in Deutschland. Auch dort wird restauriert, aber auch dort werden dann neue Staaten geschaffen oder es werden die alten Staaten nicht wiederhergestellt, nicht alle alten Staaten wiederhergestellt. Italien und Deutschland, ich habe das während meiner aktiven Zeit hier als Hochschullehrer also eigentlich immer ganz gerne gemacht, Italien und Deutschland im 19. Jahrhundert und versucht eben beide Länder zu vergleichen. Nämlich Italien und Deutschland haben große Ähnlichkeit in ihrer politischen Entwicklung. Das heißt eben, beides sind keine Nationalstaaten und beides werden Nationalstaaten erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und in gewisser Hinsicht eben ist Italien sogar ein gewisses Vorbild für den deutschen Nationalstaat unter Bismarck. Die italienische Nationalstaatsgründung ist ja etwas früher, ungefähr 10 Jahre früher als in Deutschland und die Entstehung des Nationalvereins in Deutschland, der dann propagandistisch für die deutsche Nationalstaatsgründung eingetreten hat, hat sehr stark sich nach dem Vorbild italienischer Einrichtungen und Vereine ausgerichtet. Und insofern kann man durchaus sagen, gibt es hier parallele Entwicklungen. 1815 hat Deutschland allerdings gegenüber Italien einen Vorteil. Wie gesagt, beide Komplexe, wenn ich das mal so sagen darf, bestehen aus quasi souveränen Gebieten. Aber in Deutschland gibt es eine Zusammenfassung der ungefähr 37 Staaten, die dort auf dem Gebiet des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches existieren. Das ist der Deutsche Bund. Italien hat nicht eine derartige Zusammenfassung. Hier leben die Staaten wirklich nebeneinander. Man kann sagen, es sind vor allem zwei Dinge, die Italien in gewisser Hinsicht zusammenhalten. Das ist die Sprache und die Kultur natürlich, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ein Sizilianer einen Venezianer nicht verstehen kann, weil die unterschiedliche Dialekte auch sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist die italienische Sprache und die Kultur. Und, das scheint etwas abstrus zu sein, die Dominanz Österreichs in Italien. Österreich kontrolliert Italien praktisch eben bis zur Revolution von 1848, bis dann Italien eben sich zu einem Nationalstaat entwickelt. Österreich ist territorial präsent im Norden, das sehen Sie hier, aber es ist ja über seine Sekundogenituren in Modena und im Herzogtum Toskana auch präsent und Österreich hat eben auch Besatzungsrechte, darf also Militär stationieren im Kirchenstaat, um den Heiligen Vater zu schützen. Ich weiß nicht, ob der sich da so drüber gefreut hat, aber der ist auch nicht nachgefragt worden. Das heißt also, insofern dominiert Italien, dominiert Österreich und Italien und in der italienischen Historiografie, das kann man dann ja auch irgendwie verstehen, ist Österreich immer als der größte Feind Italiens, also vor der nationalen Geschichtsschreibung Italiens, als der größte Feind Italiens dargestellt und verstanden worden. die österreichischen Gebiete sind immer sehr negativ beurteilt worden. Wobei man sagen musste, als die Österreicher sich dann eben im 18. Jahrhundert in der Lombardei niederließen, haben sie dort eigentlich ein Verwaltungssystem geschaffen, das vorbildlich für die anderen italienischen Staaten war. Die Österreicher sind eben doch nicht die schlechtesten Verwalter in Italien gewesen, aber die italienische Geschichtsschreibung hat an den Österreichern, die sich dann im 19. Jahrhundert auch nicht gerade so diplomatisch genommen haben, das muss man auch sagen, haben an denen also kein gutes Haar gelassen. Italien ist nur ein geografischer Begriff, so hat es Metternich gesagt. Das heißt also, während in Deutschland man versucht hat, diese wieder entstehenden Staaten oder sich verändernden Staaten im deutschen Bund zusammenzufassen, ist eine derartige Konstruktion für Italien nicht angewandt worden. Und erst dann im Zuge des 19. Jahrhunderts im Risorgimento wird der italienische Einheitsstaat geschaffen. Bleiben wir eben jetzt doch nochmal, oder gehen wir jetzt einmal nach Deutschland. Auch in Deutschland, ich wiederhole mich da, ist das Restaurationsprinzip, was eben die territoriale Neuordnung betraf, nicht mit derselben Konsequenz durchgeführt worden, wie das in Italien der Fall gewesen ist. Vor allem sind die Säkularisationen und die Mediatisierungen, das heißt 1803, sind ja nicht nur die geistlichen Staaten aufgehoben worden, sondern wir hatten ja auch etliche freie Reichsstädte, die nur dem Kaiser unterstanden, nicht? Am Wochenende war ich in Goslar auf einer Tagung. Goslar hier in Norddeutschland, so eine der wenigen Reichsstädte, die wir hier hatten. Goslar war bis 1803 selbstständig, in Anführungsstrichen. Hatte den gleichen Rechtsstatus wie Frankfurt oder Frankfurt am Main oder wie Nürnberg und Köln. Aber es gab auch kleine Reichsstädte wie Isny. Ich weiß nicht, ob die Isny kennen. Ich bin im Sommer mal in Isny gewesen, ganz reizend. Aber vielleicht damals so 1000, 2000 Einwohner im 18. Jahrhundert, war aber selbstständig. Also diese Gebilde sind durch die sogenannte Mediatisierung. Säkularisierung ist die Aufhebung geistlicher Staaten und geistlichen Vermögens. Mediatisierung ist die Aufhebung der Reichsstädte gewesen. Also das ist natürlich nicht alles rückgängig gemacht worden. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal hier das Königreich Bayern anschauen. Bayern ist natürlich jetzt auch auf dem Wiener Kongress in einer anderen Form, in einem anderen Umfang geschaffen worden, als es vor 1789 der Fall war. Sicher musste Bayern jetzt also seine Südtiroler Gebiete und ganz Tirol gehörte ja zu Bayern unter Napoleon, muss es aufgeben, weil die natürlich wieder an die Habsburgermonarchie fielen. Aber sonst ist die Gestaltung Bayerns, wie sie durch Säkularisation und dann unter Napoleon durchgeführt worden ist, weitgehend erhalten geblieben. Es sind dann vor allem eben diese Staaten, die sich unter Napoleon ausgedehnt haben, wie eben das Königreich Bayern, aber auch Württemberg, aber auch Baden, diejenigen, die vor allem, wir werden es gleich hören, dann in Deutschland auch gegen jegliche nationale Konzentration, gegen die Schaffung eines Nationalstaates auftraten, weil sie befürchteten, dadurch eben eingeebnet zu werden. Österreich, das sehen Sie auf dieser Karte sehr schön, Österreich verzichtet zum Teil eben auf Gebiete, die vor 1789 habsburgisch gewesen sind. Dazu gehören die habsburgischen Niederlande, die werden ja zusammengelegt eben zum Königreich der Niederlande. Da hat Österreich darauf verzichtet, aber Österreich war ja auch sehr stark vertreten im heutigen Baden-Württemberg. Die sogenannten vorderösterreichischen Gebiete, Freiburg zum Beispiel, war eine habsburgische Stadt vor 1789. Das heißt also auch diese Gebiete, die dann unter Napoleon, diese Gebiete hier, die hier unten um den Bodensee herum lagen, da gab es eben viele österreichische Enklaven, die werden auch nicht wiederhergestellt, sondern blieben bei Württemberg oder bei Baden. Dafür ist dann Österreich entschädigt worden mit dem Königreich Lombardien-Venetien, was Sie eben gesehen haben. Warum erzähle ich Ihnen das? Das ist nämlich ganz wichtig, Österreich wächst, so könnte man beinahe sagen, durch diese neue Konstellation aus dem Reich heraus. Zwar sind also noch große Teile, also der Deutsche Bund, der geschaffen wird, ist in weiten Teilen identisch territorial. Wir sehen das hier auch an der roten Linie mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Es sind immer noch große Teile, die hier also ist, also der Habsburger Monarchie, die im Deutschen Bund, also in Deutschland vorhanden sind, aber Teile verliert es auch. Dafür erhält es nicht deutsche Gebiete, wie eben besagtes Königreich Lombardien, Venetien, Lombardei, Venetien. Wir haben hier eben eine Tendenz, dass Österreich sich immer stärker nach Südosten hin orientiert. Während die andere große deutsche, die andere Großmacht, die andere europäische Großmacht eine gegenteilige Entwicklung erfährt. Und das ist eben Preußen. Während Österreich aus dem Reich, aus Deutschland, muss man, aus dem Deutschen Bund herauswächst, wächst Preußen in Deutschland hinein. Und zwar eben durch zwei wichtige Territorialgewinne. Der eine ist Ihnen bereits bekannt. Das ist eben der Erwerb von Westfalen und vom Rheinland und auch in Mitteldeutschland, ich hoffe, ich habe das jetzt, auch in Mitteldeutschland erfährt Preußen eine erhebliche Ausweitung, und zwar sind das sächsische Gebiete. Wir haben hier eine Karte, das dick umrandete ist der heutige Freistaat Sachsen. Gestern war ich in einer Diskussion. Wir haben nie so ganz rausgekriegt, warum das Freistaat heißt. Es gibt, also ich hatte mal einen Hiwi, eine wissenschaftliche Hilfskraft, die kam aus, oder war ein Junge, er kam aus Chemnitz, und wenn er am Wochenende, sagte er zu mir immer, am Wochenende fahre ich in den Freistaat. Da habe ich immer gedacht, er fährt nach Bayern. Aber Sachsen ist ja auch ein Freistaat, fuhr natürlich nach Chemnitz. Und wir haben also heute noch drei Freistaaten in Deutschland, das ist Bayern, Thüringen und Sachsen. Ich habe nie so ganz kapiert, was der Begriff Freistaat eigentlich heißt. Ich kann ihn nur historisch erklären, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen historisch erklären, zum Beispiel bei Thüringen ist Folgendes. Thüringen ist ja als Staat erst in der Weimarer Republik geschaffen worden durch die Zusammenführung unterschiedlicher kleiner Herzogtümer oder Fürstentümer, die wir im Kaiserreich noch gehabt haben. Man versuchte dann eben dieses Gebilde vom Reich abzusetzen mit der Bezeichnung Freistaat. Ich glaube, so erklärt sich das. Wir können auch Niedersachsen als Freistaat bezeichnen. Das hat weder Vor- noch Nachteile. Also wie dem auch immer sei, der Freistaat Sachsen seit 1990, das haben wir nur noch alle miterlebt, ist in etwa territorial so groß, wie es das Königreich Sachsen nach 1815 war. Das ist weit nicht identisch geblieben. Vor 1815, oder wir müssen vielleicht sogar sagen, vor 1789, ist das damalige Kurfürstentum Sachsen, das sehen Sie hier, erheblich größer gewesen. Eigentlich zentrale Städte, sächsische Städte, wie Wittenberg zum Beispiel, ja bekannt. Luther hätte nicht wirken können, wenn er nicht eben den Schutz des sächsischen Kurfürsten gehabt hätte. Und der residierte eben in Wittenberg. Diese Gebiete sind 1815 an Preußen gefallen. Die Sachsen mussten also auf ein Fünftel, auf zwei Fünftel ihres Gebietes 1815 auf den Wiener Kongress verzichten und sie an Preußen abtreten. Warum? Der sächsische König, die Sachsen sind ja sonst eigentlich ziemlich clevere Leute. Ne? Ich weiß gar nicht, das Schulsystem in Sachsen soll besser sein als in Niedersachsen, was nicht viel heißt. Aber das ist was anderes. Das heißt also, der sächsische König hat einen ganz schweren diplomatischen Fehler gemacht. Oder vielleicht war er moralisch so integer. Er hat bis zum Schluss an Napoleon festgehalten. Während also Österreich dann schon ins Lager der Alliierten Verbündeten übergetreten war, hat eben der sächsische König, der Kurfürst von Sachsen, ist auch erst unter Napoleon zum König erhoben worden, hat der sächsische König an Napoleon festgehalten. Und das hat natürlich Preußen ausgenutzt auf dem Wiener Kongress. Sie kennen ja die alte Rivalität zwischen Preußen und Sachsen. Eigentlich seit dem Siebenjährigen Krieg, also seit Friedrich dem Großen,
haben die Sachsen dann immer den Kürzeren gezogen in Auseinandersetzungen zwischen Preußen oder in Auseinandersetzungen mit Preußen. Klammer auf, sie haben sich dann ja gerecht, das wissen Sie, wenn sich die Sachsen gerecht haben. Ne? 1949 mit Ulbrecht. Klammer zu. Das heißt also, sie haben eigentlich immer den Kürzeren gezogen und das drückt sie. Das ging ja bis dahin, dass also die Preußen schon eben Sachsen annektieren wollte. Sachsen hatte dann aber immer einen großen Beschützer im Kaiser. Der Kaiser wollte, also der Kaiser in Wien, der österreichische Herrscher, wollte eigentlich die Preußen nicht so direkt an seiner Grenze haben. Und insofern war auch Sachsen immer so eine Art Pufferstaat zwischen Preußen und Österreich. Und deshalb hat sich eben der Kaiser auch immer für den Erhalt Sachsens stark gemacht. Aber 1815, nachdem eben der sächsische König sich so unklug verhalten hat, gab es eben lange Zeit auch die Überlegung, ob man eben nicht Sachsen, die Preußen waren wenigstens darauf aus, ob man nicht Sachsen annektieren sollte von preußischer Seite. Das ist dann nicht geschehen, weil man eben glaubte, dass dadurch das Gleichgewicht in Deutschland und damit in Europa verändert würde. Dass Preußen also zu stark wurde, wenn es also Gesamtsachsen unter den Nagel sich riss. Und so hat man dann den Kompromiss gefunden, dass Sachsen große Gebiete, eben 2/5 seines Territoriums, Sie sehen es hier, eben an Preußen abgeben musste. An dieser Frage, was wird aus Sachsen, die gleichzeitig verbunden war mit der Frage, was wird aus Polen? Ich habe es vorhin schon gesagt, wäre der Wiener Kongress im Frühjahr 1815 beinahe gescheitert. Weil die Preußen und die Russen an einem Strang zogen. Der preußische König sagte, wenn er überhaupt was sagen konnte, dann seine Minister, hatte also dem russischen Zaren versprochen, dass man für eine Annexion Polens durch Russland eintreten würde. Und der russische Zar hatte eben die Annexion Sachsens durch Preußen zugesagt. Das war allerdings bei den anderen Alliierten nicht durchzusetzen, weil eben dann wirklich das Gleichgewicht, Russland wäre zu stark geworden, Preußen wäre zu stark geworden, gestört wäre. Aber wie gesagt, das war ein ganz sensibler Punkt in den Auseinandersetzungen. Und der Kongress wäre daran gescheitert, wenn nicht Napoleon diese irrsinnige Idee gehabt hätte, Elba zu verlassen. Im März 1815 verließ er ja dann Elba, setzte über an die Côte d'Azur und marschierte dann auf Paris zu. Und das war dann mehr oder weniger der Ausgangspunkt in Wien, dass man glaubt, wir müssen einen Kompromiss finden. Und man hat dann also diese Kompromisslösung gefunden, Reduzierung Sachsens zugunsten Preußens und wie gesagt eben Schaffung des Kongress Polen zugunsten Russlands. Das vielleicht eben soweit in diesem Zusammenhang. Aber wir gehen jetzt nochmal auf den Deutschen Bund zu sprechen. Das heißt also, durch diesen Erwerb der Rheinprovinz und Westfalens sowie eben der sächsischen Gebiete gelingt Preußen nicht nur eine erhebliche territoriale Erweiterung, sondern, wie ich bereits gesagt habe, es wächst in Deutschland hinein. Eine andere Entwicklung, als wir das bei Österreich feststellen können. Und das hat eben für die deutsche Geschichte, für die Geschichte Preußens, dann aber auch für die deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert eine ganz entscheidende Auswirkung gehabt. Einmal sind dadurch, ich habe es bereits erwähnt, die Tendenzen zur Zusammenfassung des Staatsgebietes gefördert worden. Das heißt also, es ist ja ganz automatisch, dass man von Berlin aus diese beiden Komplexe zusammenführen würde. Das hat letzten Endes geändert. Ich kann das jetzt hier nur einmal so andeuten. Hat letzten Endes dann doch 1866 auch mit der Annexion Hannovers und anderer Staaten in Deutschland geendet, also zum Beispiel Nassau und auch das Kurfürstentum. Hessen ist dort von Preußen annektiert worden. Preußen verändert in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und konfessioneller Hinsicht seine Struktur durch diese Erwerbung. In wirtschaftlicher Hinsicht unter anderem dadurch, dass ja der östliche Teil Preußens, Brandenburg, eher agrarisch strukturiert war, während das Rheinland
Und auch Westfalen schon sehr früh eben eine industrielle Entwicklung erfuhren, die dann ja, denken Sie an das Ruhrgebiet, besonders aggressiv auch voranschritt, wenn auch erst nach 1850. In konfessioneller Hinsicht, Preußen ist ja ein dominant protestantischer Staat gewesen. Eine erste, sagen wir einmal, Auflockerung dieser protestantischen Dominanz vollzieht sich dann durch die Schlesischen Kriege und den Siebenjährigen Krieg, als eben dann durch den Erwerb Schlesiens auch ein Teil der Bevölkerung katholisch ist. Aber dieser katholische Anteil wird natürlich dann noch verstärkt durch den Erwerb des Rheinlandes und Westfalens. Nicht ganz Westfalen und nicht das ganze Rheinland ist katholisch, aber der größte Teil dieses Gebietes. Hinzu kommt dann natürlich eben auch eine gesellschaftliche Unterscheidung. Wir haben ja gerade im Rheingebiet und auch in Westfalen, aber im Rheingebiet haben wir ja doch schon ein sehr ausgeprägtes Bürgertum mit einem ausgeprägten bürgerlichen Bewusstsein und einem sehr stark regionalen Bewusstsein, das sich auswirkte bis ins 20. Jahrhundert hinein. Sie kennen diese kleine Anekdote. Wenn der Kölner Bürgermeister während der Weimarer Zeit namens Konrad Adenauer, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal was gehört haben, ich habe mal in einem Hauptseminar gefragt, darf ich gar nicht laut sagen, wer war Konrad Adenauer? Keiner wusste es. Dann fragte ich eine Kommilitonin, die sagt, ach, das war doch irgend so ein Bundespräsident. Also das war ein Grund, weshalb ich mit 65 dann in Pension gegangen bin und nicht erst mit 67. Das ist richtig, ja, ja. Aber er war es ja nicht. Also wie gesagt, wenn der Oberbürgermeister Konrad Adenauer nach Berlin fuhr, er war ja auch Vorsitzender des Preußischen Staatsrates, dann wissen Sie, dass er, wenn er bei Magdeburg die Elbe überschritt, immer die Gardine im Zug zog. Er wollte eben Sibiriens nicht ansichtig werden. Das ist ganz interessant. Dahinter steht natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein der Kölner und des Rheinlandes, nicht, die dann irgendwie mal vom Preußen annektiert worden ist. Das wirkt sich auch im 19. Jahrhundert in der Geschichte des Rheinlandes, in seiner Beziehung eben zu der anderen Kernprovinz in Berlin ganz entscheidend aus. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, die Kölner Wirren von 1837 spielen da eine ganz entscheidende Rolle. Also insofern gibt es eben auch eine gesellschaftliche Differenzierung Preußens, die dann also eben auch ganz andere Konflikte mit sich bringt. Aber, und das ist eine weitere Auswirkung dieser Westausdehnung Preußens, Preußen gerät, und das ist ja in gewisser Hinsicht eben auch eine Absicht des Wiener Kongresses gewesen, in eine problematische Beziehung zu Frankreich. Es wird ja einer der Kontrollmächte Frankreichs vom Territorium aus gesehen. Und wie gesagt, eben kann man beinahe sagen, liegt hier auch ein Grund für die preußisch-französischen und später deutsch-französischen Auseinandersetzungen, die dann kulminieren, wenn Sie so wollen, 1871 mit dem Krieg gegen Frankreich, sich auswirken bis zum Ersten Weltkrieg. Aber vor allem eben durch diese starke Stellung, die Preußen dann im Deutschen Bund erhielt, wird Preußen praktisch so etwas wie die kleindeutsche Führungsmacht. Das große Problem des 19. Jahrhunderts ist ja, ich habe es eben an Italien schon etwas deutlich gemacht, die Schaffung des Nationalstaates. Das heißt also, die Tendenz zum Nationalstaat ist im 19. Jahrhundert ganz stark. Wenn wir einmal die wichtigsten europäischen Staaten uns anschauen, dann haben wir ja auch hier Nationalstaaten mit einer besonderen Vorbildlichkeit, eben Frankreich auch. Aber man will eben im 19. Jahrhundert auch die einzelnen, diese nationale Bewegung wird immer stärker. Man will eben die einzelnen Staaten des Deutschen Bundes stärker zusammenfassen und will wirklich eben dann einen einheitlichen Staat schaffen, der vielleicht föderal dann noch organisiert ist. Und da gibt es eben vor allem ein großes Problem. Die Tatsache, dass wir im Rahmen des Deutschen Bundes zwei europäische Großmächte haben. Das ist Preußen und das ist eben Österreich. Und Österreich muss natürlich, ich habe es vorhin schon gesagt, von seiner Grundstruktur gegen den Nationalgedanken auftreten. Weil die Verwirklichung des Nationalstaates ein Auseinanderfallen der Österreich und der habsburgischen Monarchie bedeuten würde. Und Sie wissen ja eben diese Auseinandersetzung eben Großdeutsch, Kleindeutsch. Großdeutsch wäre ein deutsches Reich gewesen mit österreichischem Anteil, wobei dann immer unklar war, was von Österreich, vom Habsburgerreich gehört zu diesem Nationalstaat. Die kleindeutsche Lösung wäre die Schaffung eines Nationalstaates unter preußischer Führung ohne Österreich. Das ist die Lösung, die sich nachher durchgesetzt hat, 1866 und 1871, die einzig realistische Lösung, die dann Bismarck sehr deutlich gesehen hat, dann auch von einem gewissen preußischen Führungsanspruch sich für diese Lösung eingesetzt hat. Aber wie gesagt, eben die Vorbereitung dieser Problematik, besonders aber die Vorbereitung Preußens als kleindeutsche Führungsmacht, dies wird sehr stark vorbereitet, Preußen als kleindeutsche Führungsmacht, dies wird sehr stark vorbereitet, auch durch die territorialen Entschlüsse, Beschlüsse des Wiener Kongresses. Lassen Sie mich noch eine andere territoriale Veränderung in Deutschland kurz erwähnen, weil die uns nun direkt betrifft. Ich glaube, es ist im Oktober gewesen, im Oktober 1814, oder war schon im September, ich glaube im Oktober 1814, da erklärte der Prinzregent in London Hannover zum Königreich. Gut, wir alle können uns zum Königreich ausrufen, das wird nur kaum Bedeutung haben, wenn es die anderen nicht anerkennen. Aber eben auch die anderen Großmächte vor allem, auch Preußen und Österreich, Württemberg hat so ein bisschen dort Schwierigkeiten gemacht, hat diese Rangerhebung des ehemaligen Kurfürstentums Hannovers zum Königreich anerkannt. Seitdem sind wir waren dann bis 1866, waren wir also Königreich. Mit dieser Erhebung zum Königreich sind eben auch territoriale Veränderungen vor sich gegangen. Ich habe jetzt leider keine Karte von Hannover, aber das ursprüngliche Kurfürstentum Hannover beschränkte sich ja im Wesentlichen auf das heutige östliche Niedersachsen. Das kann man so sagen, nicht? Also so bis Ende des 18. Jahrhunderts war das östliche Niedersachsen Kurfürstentum Hannover. Es reichte so ein bisschen über die Weser hinüber nach Diepholz und nach Hoya. Mit einer Ausnahme, das östliche Niedersachsen wurde dann nochmal so durchdrungen vom Herzogtum Braunschweig. Das Herzogtum Braunschweig mit den beiden Zentren um Braunschweig zwischen Aller und Harz und dann praktisch die Gegend um Holzminden herum. Gandersheim, das gehörte zum Herzogtum Braunschweig. Aber sonst war das östliche Niedersachsen Kurfürstentum Hannover. Dieses Kurfürstentum Hannover wird eben auf dem Wiener Kongress gleichzeitig mit der Erhebung zum Königreich auch territorial erweitert. Es kommen nämlich an dieses Kurfürstentum Hannover die ehemaligen Fürstbistümer Osnabrück und Hildesheim hinzu. Dann das Emsland, also der heutige Kreis Emsland kennen Sie, also der westliche Teil Niedersachsens. Die Grafschaft Bentheim gehörte auch mit dazu, obwohl die Grafschaft Bentheim schon im 18. Jahrhundert unter hannoverscher Kontrolle stand. Der Fürst von Bentheim konnte nicht mit dem Geld umgehen. Da mussten die Hannoveraner da eingesetzt werden. Damals verstand man in Hannover was noch von Finanzen und von einem soliden Haushalt. Dann wurden also die Hannoveraner dort eingesetzt, praktisch so als Kuratel. Und die Grafschaft Bentheim ist also dann offiziell auf den Wiener Kongress hannoversch geworden. Und es kamen noch zwei andere interessante Gebiete hinzu. Der nördliche Teil des Eichsfeldes, der alte Kreis Duderstadt. Eine außerordentlich interessante Gegend. Jetzt weckeln schon einige, Klammer auf, bedeutende Menschen kommen daher, Klammer zu. Ich werde jetzt nicht sagen, wer. Dann eben Ostfriesland. Ostfriesland ist auch, das war ja preußisch bis dahin, seit 1744 preußisch, ist dann auch im Wiener Kongress hannoversch geworden. Allerdings hat sich im Unterschied zum Eichsfeld, also wir sind dann wirklich harte Hannoveraner geworden, also das nördliche Eichsfeld, nicht das thüringische. Ostfriesland hat sich nie in das hannoversche Königreich integrieren lassen. Die Hannoveraner haben, also die Regierung in Hannover, hat auch keine gute Politik gegenüber Ostfriesland durchgeführt. Es war ja auch ein bisschen weit weg und die Ostfriesen sind ja auch etwas anders als die restlichen Hannoveraner. Ich sage ja nicht besser oder schlechter, die sind anders. Und das mit der Integration hat nicht so geklappt. Mit der Folge, dass die Ostfriesen 1866, als sie Preußen das Königreich dann annektierten, mit wehenden Fahnen zu den Preußen wieder übergelaufen sind. Heute ist auch ein bisschen anders. Wie gesagt, im Großen und Ganzen kann man sagen, auch unser, ist vielleicht auch schon so zu sehen, unser Land Niedersachsen ist in gewisser Hinsicht vorgeformt worden, auch durch den Wiener Kongress, dadurch, dass eben der große Teil des Landes Niedersachsen eben aus dem Königreich Hannover kommt. Man darf natürlich nicht übersehen, dass es 1815 eben dann auch noch das Herzogtum Braunschweig gegeben hat und das Großherzogtum Oldenburg und Schaumburg-Lippe natürlich. Auch Niedersachsen ist in weiten Formulieren ja hier in gewisser Hinsicht auch an den Umrissen hier. Also in den Umrissen ist ja doch im Weiten dann doch auch schon durch diese Ausweitung des Königreiches Hannover ist es dort also geschaffen worden. Ich muss jetzt doch mal zur Uhr gucken, meine lieben Damen und Herren, das sind im Wesentlichen die territorialen Veränderungen, die sich hier auf dem Wiener Kongress ergeben haben. Jetzt möchte ich doch noch mal kurz auf die Gliederung eben des sogenannten mitteleuropäischen Raumes, also die Schaffung des Deutschen Bundes eingehen. Aber so aus meiner Kenntnis überziehe ich ja immer, also das habe ich mir noch nicht abgewöhnen können, meine Lehrveranstaltungen. Deshalb möchte ich jetzt hier doch mal einen kleinen Einschnitt machen, sonst würden wir nachher gar nicht mehr zu Fragen kommen. Sie müssen dann ja auch alle in die Mensa und ich zum Baggersee nochmal ausnutzen. Also insofern mache ich hier einen kleinen Einschnitt. Haben wir zu dem, was ich gesagt habe, Fragen oder Ergänzungen? Es kommt so das ganz überraschend, ne? Bitteschön. Ich habe das jetzt rein akustisch.
Würden die Hohenzollern von den Habsburgern und von den anderen auch nicht deswegen so stark gefördert, weil die Habsburger Angst vor den Russen hatten?
Indirekt ja.
Russland, wäre ja, das Alexander hat ja gesagt, dass Napoleon
ja
nach Paris marschierte. Ich bin in 14 Tagen in Paris, die Vatikan gehört ja.
Das ist richtig. Ich würde es vielleicht gar nicht mal so ganz konkretisieren, sondern es ist dann doch generell dieser Gleichgewichtsgedanke. Nicht? Auf der anderen Seite, insofern kann man da bei Ihnen aber einhaken, es gibt traditionell, spätestens jetzt eben seit dem Wiener Kongress, gute Beziehungen zwischen Preußen und Russland. Das wirkt sich ja bis ins 20. Jahrhundert hinein aus. Das könnte man beinahe sagen, das wirkt sich, das ist ein bisschen sehr weit gegriffen, bis zum Stalin-Hitler-Pakt in gewisser Hinsicht aus. Das wirkte sich in der Anfangsphase nach 1990 sogar aus. Kohl und Gorbatschow und Jelzin oder so etwas und anfangs sogar auch noch zwischen Angela und Putin. Das heißt also, diese guten preußisch-russischen Beziehungen, die etablieren sich im 19. Jahrhundert, während eben es starke Konflikte zwischen zwischen Großbritannien und Russland gibt. Das Verhältnis Österreich-Russland ist relativ unbedingt mit Spannungen gewesen, bis zum Ersten Weltkrieg. Das heißt also, bis Russland dann auch sich stärker als Schutzmacht des Balkans verstanden hat. Da kommt es dann eben auch zu Auseinandersetzungen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Verhältnis eigentlich Russland-Österreich relativ spannungsfrei, kann man glaube ich sagen. Hängt auch damit zusammen, dass man manchmal auch an einem Strang ziehen muss hinsichtlich Polens. Alle drei sind Teilungsmächte Polens und alle drei haben ein gewisses Interesse daran, dass Polen als Staat nicht wieder existiert. Aber die Beziehungen zwischen Preußen und Russland sind intensiver als zwischen Preußen und zwischen Österreich und Russland. So kann man das, glaube ich, sagen. Und da kommen folgende Überlegungen mit hinein, jetzt unmittelbar auf dem Wiener Kongress. Ja, ich weiß nicht, ob man den Begriff der Dankbarkeit in der Politik anwenden kann. Vielleicht damals unter den Monarchen ging das noch einigermaßen. Friedrich Wilhelm III. War sich durchaus bewusst, also der preußische König war sich durchaus bewusst, dass er auch Alexander I. die Weiterexistenz von Restpreußen während der napoleonischen Zeit mit zu verdanken hatte. Das wirkt sich in gewisser Hinsicht aus, obwohl man es nicht zu hoch ansetzen wollte. Und dann auch als diese europäische Friedensordnung im Krimkrieg zerbricht, hält sich Preußen in der Auseinandersetzung, die dann vor allem zwischen Russland und den Weststaaten, Frankreich und England, geführt wird, auf der anderen Seite, hält sich Preußen zurück. Und das hat man in Russland den Preußen auch gut angerechnet. Und dann in den 60er Jahren wird ja wieder die polnische Frage aktuell. Da gibt es ja also wieder eben Unruhen in Polen. Auch da ziehen Russland und Preußen an einem Strang. Das heißt also im Großen und Ganzen eigentlich bis zum Ende der Regierungszeit Bismarck, dann ändert sich das, zum Ende der Regierungszeit Bismarcks ist das preußisch-russische Verhältnis relativ stabil und gut. Wenn Sie so wollen, nach dem Ersten Weltkrieg setzt das ja wieder an. Nicht? Da sind doch ist dann Deutschland, jetzt nicht mehr Preußen, Deutschland und Russland sind die Ersten, die in Rapallo dann einen Vertrag schließen. Und die deutsche Wehrmacht darf also in Russland mehr oder weniger, wo das verboten war, exerzieren. Also es ist ganz interessant, wenn man das mal so unter dem Gesichtspunkt des 19. und 20. Jahrhunderts sieht. Und insofern hatte dann ja auch gerade so in den letzten Jahrzehnten unsere westlichen Verbündeten immer bis heute wahrscheinlich sogar gewisse Ängste, ob sich Deutschland nicht eben auch nach 1990 zu sehr Russland nähert. Aber das ist ein anderes Problem. Bitte schön.
Wie muss man sich praktisch die neue Ordnung der Staaten vorstellen? Das Landkarten in einer Russland etwas.
Sehr schön. Nee, das habe ich vergessen. Das ist ein ganz wichtiges Problem. Nein, also sie, also rein praktisch schon hatte man Landkarten, nicht? Die Welt ist ja aufgezeichnet, wenigstens in Europa, wenn auch noch nicht mit Google World oder sowas. Das hatte man natürlich. Aber die Frage ist natürlich, warum kam gerade dieses Gebiet dorthin? Wenn wir also das mal hier bei Hannover sehen, was hatten die Hannoveraner eigentlich mit dem nördlichen Eichsfeld zu tun? Das ist, diese Zuweisung von Territorien ist in der Regel ohne Rücksicht auf historische und auch auf wirtschaftliche Gegebenheiten geschehen. Sondern es ging also weitgehend nach demografischen Überlegungen. Das heißt, ich hatte ja, glaube ich, vor unserer Pause schon einmal den Vertrag von Reichenbach erwähnt. Dort ist also festgelegt worden, Hannover, das ja in der napoleonischen Zeit nicht mehr existierte als Staat, das war ja zum großen Teil des Königreiches Westfalen, wird wiederhergestellt und es wird eine gewisse Anzahl von Einwohnern haben. Dann hat man wirklich geguckt, wie kommt man auf diese Zahl hin. Dann fehlten da auf einmal vielleicht noch 100.000 Einwohner. Die sollte Hannover aber bekommen. Ich glaube, es war dort festgelegt worden, Hannover sollte vergrößert werden um 250.000 Einwohner oder sowas. Für uns heute keine Größe mehr, aber damals im 19. Jahrhundert vor der Bevölkerungsexplosion war das noch eine ganze Menge Bevölkerung. Nico, dann hat man gesagt, na gut, dann können wir ja eigentlich das Emsland auch den Hannoveranern geben. Die wollten das gar nicht haben, die Hannoveraner eigentlich. Das ist da ja, das Emsland war ja das Armenhaus Deutschlands, die waren da alle katholisch und so. Und was weiß ich, wollte man eigentlich gar nicht so richtig haben, aber es gab nichts anderes. Ja? Wir haben gesagt, na gut, dann nehmen wir das Emsland, haben wir unsere 50.000 Einwohner mehr. Also ich habe das jetzt ein bisschen sehr locker erzählt. Aber so ist das vonstatten gegangen. Also man hat weniger auf historische Entwicklungen Rücksicht genommen, vielleicht dann noch eher auf gewisse wirtschaftliche, die Wirtschaft begünstigende Faktoren, obwohl das auch nicht so entscheidend war, sondern es ging wirklich um demografische Überlegungen. So, um so und so viel, die Bevölkerung muss das Territorium vergrößert werden, um so viele Menschen, es geht um Menschen, um so viele Menschen muss es vergrößert werden. Und die Bevölkerung ist natürlich nicht gefragt. Nicht? Das ist, also wir sind ja noch hier in einem Zeitalter der Kabinettpolitik, das heißt, alles ist über die Köpfe der Bevölkerung, der betroffenen Bevölkerung, demokratische Elemente gibt es in dieser Form. Vollzogen. Heute ist ein bisschen anders, glaube ich, schon. Also, das muss ich jetzt auch als Beamter sagen. Nein.
Kaiserreich, Österreich, Königreich, Ungarn waren eng miteinander verbunden. Ja. Wie hat sich das im Wiener Kongress geäußert und was ist daraus geworden?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Das heißt, sagen wir mal so, die K&K-Monarchie. das ist ja dieser Begriff, der uns, der Ihnen vielleicht auch vorgeschwebt hat, das ist ja ein Ergebnis, das sich erst unter Franz Josef herausgestellt hat. Das heißt also, es gibt dann ja den Kompromiss in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo praktisch eben die Habsburger Monarchie in zwei Teile geteilt worden ist, die weitgehend gleichberechtigt waren. Nicht? Das ist dann die Leiter, ist als, das ist ein Fluss, ein kleiner Fluss, als Grenze zwischen Österreich, sagen wir mal so, dem Kaisertum Österreich deklariert worden und dem Königreich Ungarn. Diese ein und beide Teile sind dann also in Personalunion verbunden gewesen und man hatte, was gemeinsame Institutionen betraf, auch noch einen gemeinsamen Außenminister, wenn ich mich nicht irre, gemeinsamen Verteidigungsminister und gemeinsamen Finanzminister. Aber sonst waren beide Teile eben auch eigenständig. Und das Königreich Österreich war dann wieder untergliedert worden. Das war ja dann auch in sich wieder ein Vielvölkerstaat. Da gab es dann die Ungarn, dann gab es die Slawen, die Südslawen vor allem. Also diese Regelung, dass man das jetzt verfassungsrechtlich eindeutig machte, das ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Also um die Zeit 1866 herum, als Österreich dann aus dem Deutschen Bund auch hinaus katapultiert worden ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird in gewisser Hinsicht noch die josephinische Politik nach. Das heißt also die Politik Josefs II. Josef II. Wollte in einem viel stärkeren Maße beide Teile Österreich und Ungarn zusammenführen. Und das hat das unter anderem auch dadurch versucht, dass er zum Beispiel in Ungarn Deutsch als Amtssprache einführte. Bis dahin war in Ungarn Latein die Amtssprache, interessanterweise. Latein, ja. Ja, die konnten noch Latein. Das heißt also, der versucht also da schon, diese beiden Hälften stärker zusammenzuführen. Man kann das noch nicht so als Germanisierung bezeichnen, nicht? Also das hat man dann ja häufig so im Kopf, wenn der da Deutsch als Amtssprache einführen will, dann ist das gleich mit Germanisierung verbunden. Das ist für diese Zeit nicht zutreffend, sondern es ist einfach eine pragmatische Überlegung gewesen. Ansonsten hat er die ungarische Sprache gefördert, also das ist auch ein Zeichen gegen die Germanisierungstheorie, weil das Latein, das wirkte nicht mehr, das konnten sie als Amtssprache nicht mehr haben. Das heißt also, zur Zeit des Wiener Kongresses, ich muss das ganz vorsichtig ausdrücken, weil ich so in den Details auch nicht bewandert ist, muss man eher noch davon ausgehen, dass man das Ganze als eine größere Einheit gesehen hat, mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten. Das heißt, die Ungarn verstanden sich natürlich schon als Ungarn, als selbstständig, aber es ist noch keine eindeutige verfassungsrechtliche Regelung, wie sie dann im sogenannten Kompromiss in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts dann gefunden wurde.
Möglicherweise waren ja auch machtpolitische Erwägungen dabei im
Hintergrund. Das spielt immer eine Rolle, das ist ganz richtig, das ist ganz richtig. Ja, also man müsste jetzt auch noch stärker auf die Geschichte des 18. Jahrhunderts und auf die, das Vordringen Österreichs eigentlich auf den Balkan eingehen, aber es würde zu weit werden. Soweit ich das übersehen kann, hat also, sagen wir mal so, die Gliederung der Habsburger Monarchie war kein direktes Problem auf dem Wiener Kongress. Eher in dem Sinne, dass man also versuchte, aber das ist ja generell das Anliegen gewesen, nationale Bestrebungen generell unter Kontrolle zu halten. Bin ich auch etwas überfragt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das hat man akzeptiert im Großen und Ganzen. Sie müssen ja Folgendes sehen. Das Osmanische Reich ist ein Riesengebilde, aber es ist natürlich schon zu dieser Zeit der kranke Mann am Bosporus. Das heißt eigentlich so, die große Zeit des Osmanischen Reiches ist das 16. Jahrhundert. Mit Süleyman dem Prächtigen, wenn Sie so wollen, hat das ist also der Zeitgenosse Karls des V., also erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, hat eigentlich das Osmanische Reich seinen Höhepunkt erreicht und In dieser Zeit haben wir auch schon die ersten Krisenerscheinungen. Und das Osmanische Reich wird sowohl, was die innere Struktur betrifft, die Osmanen sind nicht mehr in der Lage, innovativ zu wirken. Das heißt, das Osmanische Reich hat ja deshalb auch eine gewisse Größe erreicht, weil die Osmanen in der Lage war, eben Erfindungen von außen aufzunehmen und auf ihre konkrete Situation zu adaptieren. Neue Ideen, neue technische Entwicklung, die fallen im Osmanischen Reich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus. Nicht? Also die modernen technischen Entwicklungen vollziehen sich im Westen, Westeuropa, nicht im Osmanischen Reich. Also seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist das Osmanische Reich im Niedergang begriffen. Es kann sich, wenn Sie so wollen, sicher, 1683 ist man nochmal vor Wien, aber man konnte Wien nicht einnehmen und hätte man es eingenommen, das sind jetzt Hypothesen, hätte man es aber nicht lange halten können. Also es ist wirklich eine Macht, die im Niedergang begriffen ist, aber sich noch 300 Jahre halten kann. Nicht zuletzt eben auch noch im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich eben die Großmächte, die europäischen Großmächte, nicht über die Aufteilung des Osmanischen Reiches einigen können. Es wird immer ein bisschen Land abgezapft, vor allem Katharina die Große ist da ja ganz eifrig, nicht die Türkei eben oder das Osmanische Reich zu verkleinern. Das gelingt ja zum Teil auch. Aber der Staat in seinem Bestandteil, in seinem Kernbestandteil bleibt bestehen. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man eigentlich auch in der frühen Neuzeit nie so weit gegangen ist, Territorien oder Staaten völlig von der Landkarte verschwinden zu lassen. Irgendwie gehörte auch der Sultan natürlich eben zu den Fürsten in Europa. Und das, was wir dann im 19. Jahrhundert haben, dass eben Staaten, Napoleon hat das vorgemacht, aber dann auch im 19. Jahrhundert, nach dem Wiener Kongress, dass Staaten ausradiert werden, wie das Königreich Hannover. Das kann man sich eigentlich in der frühen Neuzeit noch nicht vorstellen. Und der damalige Kaiser 1866, der damalige preußische König 1866, Wilhelm I. hatte ja auch große Vorbehalte, Hannover eben als Königreich aufzunehmen, zur preußischen Provinz zu machen. Nicht? Also auch derartige Vorstellungen, dass irgendwie das Osmanische Reich auch seine Existenzberechtigung hat. Vielleicht könnte man sogar sagen, aus moralischen Gesichtspunkten, aus politisch-moralischen Gesichtspunkten. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass dieser Staat weiter existiert. Aber ansonsten ist ganz wichtig, dass man sich letzten Endes über eine Aufteilung nicht einigen konnte. Wir sehen es nachher noch, ich komme wahrscheinlich nicht mehr dazu, bei der griechischen Frage, als die Griechen sich in den 20er Jahren des 18. bis 19. Jahrhunderts selbstständig machen, wie man da von Seiten der Großmächte reagiert hat. Aber vielleicht in den letzten zwei Minuten komme ich da nochmal drauf zu sprechen. Ne? Aber sonst hat man, weil man auch da keine großen Einflussmöglichkeiten hat, hat man die Beschlüsse des Osmanischen Reiches, des Wiener Kongresses akzeptiert, weil sie sich ja direkt auch nicht auf das Osmanische Reich bezogen. Das kann man durchaus sagen. Preußen hatte auch zum Teil andere Vorstellungen. Also auch, sagen wir mal, diese territorialen Fragen sind ein Ergebnis von Verhandlungen gewesen. Es gab die sogenannte Deutsche Kommission. Also der Wiener Kongress, ich konnte jetzt nicht auf die eigentliche Organisation des Kongresses, es gab da unterschiedliche Kommissionen auch und da sind wichtige Fragen dann eben auch geregelt worden. Die Preußen hatten zum Teil auch andere territoriale Vorstellungen. Also zum Beispiel wollten sie Ostfriesland gar nicht so gerne aufgeben. Das sollte preußisch bleiben. Und dann kommt es aber zu Kompromissen. Dann hat Hannover, zum Kurfürstentum Hannover gehörte ja auch das Herzogtum Lauenburg zum Beispiel. Nicht? Lauenburg, also nördlich der Elbe, heute in Schleswig-Holstein gelegen. Das haben die Hannoveraner aufgegeben, obwohl es Bestandteil des Kurfürstentums war, und haben dafür Ostfriesland bekommen. Also diese territorialen Überlegungen sind, oder diese territorialen Beschlüsse sind Ergebnisse von Verhandlungen gewesen. Und man musste dann eben auch Kompromisse schließen. Das haben die Preußen auch gemacht. Aber wie gesagt, eben die Preußen konnten eben auch gewisse hohe Forderungen stellen, weil sie ein mächtiger Staat waren. Hannover, das ist auch ganz interessant, konnte, das ist von Münster ganz raffiniert geworden, konnte eben territoriale Ansprüche auch stellen, weil man sagte, ja, im Unterschied zu den Sachsen, zu den Bayern, zu den Württembergern und Badener, haben wir nie mit Napoleon paktiert. Konnten sie auch gar nicht, weil sie gar nicht existieren. Aber das ist eine andere Sache. Das heißt also, auch damit hat man argumentiert. Nicht? Also es ist schon, es kommen unterschiedliche Motive, weshalb diese Regelung zustande gekommen sind. Nicht? Bei Preußen in gewisser Hinsicht dann auch dieses Schutzbedürfnis gegenüber Frankreich. Es kommt dieser demografische Faktor, den ich vorhin genannt habe, mit hinein. Also es sind ganz komplizierte Angelegenheiten gewesen. Zum Teil, wie gesagt, hat man schon vor Wien in Verträgen sich Gebiete zugesichert, zum Beispiel das Fürstentum Hildesheim. Das ist ja ein altes Expansionsziel der Welfen gewesen. Nicht? Seit der frühen Neuzeit wollten die also immer in Besitz des Fürstentums Hildesheim kommen. Nicht? Und unser erster Kurfürst Ernst August hat sogar dem Heiligen Vater gesagt, ich werde katholisch, wenn du zustimmst, dass das Fürstentum eben welfisch wird. Nicht? So doof war man in Rom dann auch nicht. Man hat dann wieder, wer weiß, was daraus wird. Das heißt also, auch darum hat man gestritten. Das war ja mal nach der Säkularisation 1803 war das ja preußisch und die Preußen wollten es so gar nicht so gerne aufgeben. Und dann hat man es doch den Hannoveranern gegeben, weil das auch schon im Reichenbacher Vertrag so festgelegt worden war. Also es ist ein ganzes Bündel von Motiven, weshalb diese territoriale Regelung dann zustande kam. Gut, dann wollen wir die letzte Viertelstunde noch ganz kurz etwas über den Deutschen Bund hören. Man hat sich eben auf dem Wiener Kongress durchaus Gedanken gemacht, wie man eben den mitteleuropäischen Raum gliedern könnte. Das heißt also vor allem, was aus Deutschland wird, was aus dem Heiligen Römischen, aus dem ehemaligen aufgehobenen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation werden würde. Es gab, wenn Sie so wollen, vier Pläne, wobei man sagen muss, bei drei Plänen war der Realisationsgrad außerordentlich gering. Es gab durchaus Überlegungen und zeitweise hat unser Münster sogar damit gespielt, ob man das Heilige Römische Reich deutscher Nation nicht wiederherstellen sollte. Natürlich nicht in der Form, dass die geistlichen Territorien wieder errichtet werden sollten. Da hatte die weltlichen Staaten zu sehr von profitiert, dass man das also nicht in die Möglichkeit einbezog, aber zum Beispiel Münster war ein Anhänger der Kaiseridee, indem er sagte, also der Kaiser von Österreich, den Titel Kaiser von Österreich gibt es ja erst ab 1804, darf ich vielleicht sagen, nicht? Also zwei Jahre lang war Kaiser Franz war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bis 1806 und Kaiser von Österreich. Maria Theresia war Kaiserin, weil sie Frau Kaiser war. Sie selbst hatte als Kaiserin keine Funktion, sondern sie war die Frau eines Kaisers. Sie war aber viel mächtiger als ihr Mann, weil sie die Herrscherin der Habsburgermonarchie war. Also wie dem auch immer sei, eine Frau konnte in Deutschland kein Kaiser werden. Das heißt also, es gab durchaus diese Überlegungen, ob man eben doch in gewisser Hinsicht dieses alte Reich wiederherstellen sollte, ohne dass innerhalb dieses Reiches dann die territorialen Veränderungen wesentlich aufgehoben würden, aber der Kaiser sollte dann sehr stark auch im Sinne eben einer Repräsentationsfigur wieder dort die erste Stelle haben. Das ist allerdings dann nicht realisiert worden, man konnte an die Zeit vor 1806 nicht anknüpfen, vor allem war auch Preußen gegen eine derartige Vorstellung, weil das die eindeutige Überordnung des österreichischen Kaisers vor dem preußischen König bedeutet hatte, es gab eigentlich auch kein Reichsbewusstsein mehr. Nicht, das ist ja dieses schöne Zitat bei Goethe, Goethe hat ja auch einiges Schöne gesagt, als 1806 der Kaiser also die Krone niederlegte, sitzt Goethe gerade in der Kutsche und fährt von Weimar nach Jena oder irgendwo hin, dann hört er, der Franz hat also die Krone niedergelegt, und dann sagt er so schön, es war, als wenn ein lieber Freund von mir gegangen war. So war das. Es gibt kein Reichsbewusstsein. Das Reichsbewusstsein, das war genau in den Staaten verankert, die nur durch das Reich existieren konnten. Das waren die kleinen Staaten, das waren die Reichsstädte, das waren die geistlichen Territorien, die waren jetzt ausgelöscht. Also diese Idee des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der Restauration, die ist sehr abwegig gewesen. Dann gibt es Überlegungen, ob man wirklich einen deutschen Nationalstaat, wie Frankreich ihn darstellte, schaffen sollte. Aber auch das sind nur theoretische Überlegungen gewesen. Leute wie der Freiherr von Stein zum Beispiel war ein Anhänger, obwohl er ja ursprünglich sehr stark föderal gedacht hat und eben ja auch aus dem alten Reich in gewisser Hinsicht noch gekommen ist, nicht? War ja also Reichsfreiherr, war ein Anhänger eben eines nationalen deutschen Einheitsstaates nach dem Vorbild Frankreichs. Fichte zum Beispiel. Josef Görres, dem Napoleon einmal die fünfte Großmacht genannt hat, weil er so ein bedeutender Journalist gewesen ist, die haben mit derartigen Überlegungen gespielt, aber auch diese Idee ist eigentlich realitätsfern gewesen. Die europäischen Verbündeten hätten es nicht zugelassen. Das ist ja die Krux der deutschen Geschichte immer gewesen. Das ist ja auch nicht so ganz, kann man ja ruhig sagen als Deutscher, auch, ist ja auch nicht so ganz unproblematisch gewesen, wenn mitten in Europa ein starker Staat existiert. Da hatten die Verbündeten, da hatten die Nachbarn immer Angst davor. Und manchmal sind sie ja auch in dieser Angst eher gestärkt worden. Im Augenblick, das ist ja gar nicht mal so schlecht in unserer Politik, versucht man ja doch die Macht, die Deutschland hat, eher nach außen hin zu reduzieren. Wir sind keine Großmacht, aber wir sind schon eine bedeutende Mittelmacht. Aber es ist ganz gut, dass man das nicht jeden Tag eben nach außen hin verkündet. Das heißt also, die europäischen Verbündeten hätten natürlich gegen einen deutschen Nationalstaat Einwendungen gehabt. Dann, wie gesagt, eben das Problem Kleindeutsch, Großdeutsch wäre hier ja auch zum Tragen gekommen. Sowohl Österreich als auch Preußen hätten ja praktisch sich als Staaten aufgeben müssen und hätten also sich in einen Nationalstaat, der wirklich eine starke zentrale Regierung gehabt hätte, in dem eben von der Spitze aus alles bestimmt worden wäre, der möglicherweise auch unitarisch gewesen wäre, also nicht föderal gegliedert gewesen wäre. Da mussten vor allem eben die Großmächte auch aus ihrer Tradition, aus ihrem Selbstverständnis her gegen sein. Dann überhaupt, auch nachher bei der Lösung, die dann gefunden worden sind, sind es vor allem auch die Mittelmächte gewesen, auch Hannover, Bayern, Baden, Württemberg, die gegen eine Abgabe von Souveränitätsrechten an eine zentrale Instanz immer Opposition gemacht haben. Zum Teil waren diese Staaten ja erst in der napoleonischen Zeit und dann durch den Wiener Kongress eben lebensfähige staatliche Gebilde geworden. Die versuchten dann weitgehende Souveränität auch aufrechtzuerhalten. Also wie dem auch immer sei, auch der nationale Einheitsstaat war in der Realität nicht durchzusetzen. Andere Möglichkeit wäre der Bundesstaat gewesen, wie es die Bundesrepublik heute ist. Auch das ist aus den gleichen Gründen, wie ich eben gesagt habe, hier sind vor allem eben die Großmächte und auch die mittleren Staaten Gegner gewesen, aus den gleichen Gründen, die ich eben auch genannt hatte. Man hätte eben große Teile seiner Souveränität aufgeben müssen. Herausgekommen ist dann der Deutsche Bund, der in erster Linie ein Staatenbund gewesen ist. Das heißt eben, es gibt eben einen Zusammenschluss dieser Staaten, aber der größte Teil der Staatsgewalt bleibt bei den Einzelstaaten. Die Staaten geben nur einen geringen Teil ihrer Souveränität ab, damit der Bundeszweck erfüllt werden kann. Der Bundeszweck besteht vor allem darin, dass die Staaten sich gegenseitig Schutz nach außen und nach innen zu sagen. Das heißt also, der Deutsche Bund ist in erster Linie eine Verteidigungsgemeinschaft gewesen. Das heißt also, wenn ein Staat angegriffen wurde, dann mussten die anderen Staaten dort eben die Verteidigung mit durchführen. Man könnte beinahe sagen, also der Deutsche Bund hat so Elemente der NATO in gewisser Hinsicht, auch in Elemente der EU, wobei man vielleicht sogar sagen würde, heute ist die EU ist ja auch ein Staatenbund, aber in ihrer Gesetzgebungskompetenz viel weiterentwickelt, als es der Deutsche Bund war. Also wie gesagt, eben der Deutsche Bund ist eigentlich nur dann als staatliche Organisation auch hervorgetreten im Verteidigungsfall. Der Deutsche Bund ist hat keine expansive Politik betrieben als Bund. Preußen hat es vielleicht innerhalb des Bundes dann getan, aber der Deutsche Bund als Bund nicht. Und es ist, und da steht man also genau wieder auf der Grundlage der Überlegungen, der Prinzipien des Wiener Kongresses, der Deutsche Bund als Zusammenfassung eben der deutschen Staaten hatte eine gewisse Interventionsberechtigung in die Einzelstaaten hinein. Das heißt also, in dem Augenblick, wo in Einzelstaaten Unruhen entstanden und die Regierung eines Einzelstaates mit diesen Unruhen nicht mehr fertig werden konnte, hatte eben der Deutsche Bund, nachdem ein ziemlich kompliziertes Beschlussverfahren eingehalten worden ist, der Deutsche Bund eben das Recht zu intervenieren und die Ordnung wiederherzustellen.
Auch die Pflicht?
In gewisser Hinsicht die Pflicht auch. Das ist genau das Problem. Nämlich, ob es eine Pflicht war, das war nun wieder keine rechtliche, sondern eine politische Entscheidung. Und das ist letzten Endes, und das muss man sagen, das ist letzten Endes bestimmt worden von den beiden Großmächten. Wenn Österreich und Preußen an einem Strang zogen, dann hat man aus dem Recht eine Pflicht gemacht, wenn Sie so wollen. Oder umgekehrt. Das wird also hier in Hannover zum Beispiel ganz interessant. Ich hatte das ja schon gesagt, 1833 kriegen wir unser Staatsgrundgesetz, 1837 wird das Staatsgrundgesetz eben aufgehoben durch Ernst August, unseren Bahnhofvorsteher, wie ich ihn immer ganz nenne. Und da ergibt sich nun die Frage, muss der Bund intervenieren? Eigentlich ist es ein Verfassungsbruch gewesen.
Das steht hier drin, ne?
Ja, steht auch noch in anderen wichtigen Büchern drin, Herr Stoppel.
Ja.
Ganz richtig. Das heißt also, muss der Bund intervenieren? Der Bund interveniert nicht, weil Preußen und Österreich dagegen sind. Die vertreten zu diesem Zeitpunkt sehr stark das monarchische Prinzip. Die sagen, wenn wir intervenieren, wird ja die Stellung des Königs geschwächt. Und der Ernst August, der kann dann also den Bund auch versichern, ich habe die Lage im Griff. Also folgedessen wird der Verfassungsbruch, der sich hier 1837 vollzog, denken Sie auch an die Göttinger Sieben, die spielen da auch eine gewisse Rolle mit, der wird von Seiten des Deutschen Bundes nicht geahndet, obwohl er hätte ahnden müssen. Nämlich eben die Wiener Schlussakte hatte eben auch festgelegt, dass eine landständische Verfassung in jedem Staat vorhanden sein musste, wobei die Großmächte eben keine Verfassung hatten, das kommt auch hinzu. 20 Jahre später, während der Reaktionszeit, nachzulesen bei meinem Schüler Dunong, hier über Georg V., ist genau umgekehrt. Da versucht eben der König, Georg V., der Blinde, ist ja in seiner Jugend, hat er das Augenlicht verloren, der letzte König in Hannover, der versucht also die Errungenschaften der Revolution von 1848 wieder rückgängig zu machen. Und wenn Sie so wollen, auch in gewisser Hinsicht die Verfassung zu enden. Frage ist, ob es ein Verfassungsbruch gewesen ist. Und da hat auf einmal der Deutsche Bund interveniert und hat gesagt, ja, wir müssen eben den alten Zustand, wie er vor 1848 gegolten hat, wiederherstellen. Da hat er also auch interveniert zugunsten des monarchischen Prinzips. Das heißt also, dadurch hat sich der Deutsche Bund auch diskreditiert. Weil letzten Endes, wenn Sie so wollen, das Sagen im Deutschen Bund eben die Großmächte Österreich und Preußen hatten. Und in dem Augenblick, wo beide nicht mehr die gleiche Politik vertraten, das vollzog sich dann ja spätestens eben nach 1848, spätestens in den 60er Jahren, als dann Österreich auch eine Reform, Preußen eine Reform des Deutschen Bundes durchsetzen will, zugunsten Preußens in gewisser Hinsicht gegen Österreich, als eben dann beide Staaten in Konflikt gerieten, ist es auch mit dem Deutschen Bund zu Ende. Also der Deutsche Bund hat, das kann man vielleicht auch sagen, auch gerade wenn man es mit Italien dann vergleicht, insofern einen gewissen Vorteil dargestellt, als es wirklich so als Verteidigungsgemeinschaft funktioniert hat. Was allerdings schon das Interventionsprinzip betraf, dort haben vor allem machtpolitische Gesichtspunkte der beiden Großmächte vor allem den Ausschlag gegeben. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch eine Art Rechtsverfahren, das, man konnte also auch die Gerichte anrufen, wenn es zu Streitigkeiten zwischen zwei Bundesgliedern gekommen ist. Das hat in gewisser Hinsicht schon die Rechtssicherheit, aber auch den Frieden in Deutschland gesichert. Nicht? Die einzelnen Staaten durften nicht mehr gegeneinander kämpfen, wie es im 18. Jahrhundert ja noch der Fall gewesen ist. Denken Sie an einen siebenjährigen Krieg oder so etwas. In dem Augenblick, wo man dann also gegen einen anderen Staat vorging, das war ja dann auch am Ende des Deutschen Bundes, da ist dann eigentlich die Bundesverfassung auch außer Kraft gesetzt worden. Also auch der Deutsche Bund, muss man sagen, als in gewisser Hinsicht eine gewisse Form, einen Staatenbund am Leben zu erhalten, wenigstens für eine Reihe von Jahren, für 50 Jahre etwa, hat er auch seine Verdienste gehabt. Und das soll jetzt eben mein letzter Satz auch sein. Ich habe es gesagt, ich muss mich wiederholen, auch die europäische Staatenordnung, wie sie dann auf dem Wiener Kongress festgelegt worden ist, hat ja dann also gut 40 Jahre bis zum Krimkrieg gehalten, obwohl auf der anderen Seite es natürlich auch in dieser Zeit immer Unruhe gegeben hat, die Großmächte interveniert haben, in Einzelstaaten, in den mindermächtigen Staaten, aber es ist nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen den Großmächten gekommen, wie es dann eben nach 1854 der Fall gewesen ist. Jetzt sehe ich mit Entsetzen zur Uhr, wir haben noch 3 Minuten. Haben wir noch Fragen? Also die Mensa hat doch Priorität vor wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Dann recht herzlichen Dank. Bis demnächst.